hier kommt deine Anlagestrategie heraus. Ja, die muss wieder ausgepackt werden. Also es hat ja schon Grund, dass wir immer davon reden. Ich würde die Schulden nicht mit ins neue Jahr nehmen. Du hattest ja auch noch das Thema schriftliche Form. Ich sagte ja, ich finde es einfach, klar, leicht kontrollierbar. Und ich finde, wenn man es aufschreibt, beschummelt man sich nicht so selbst.
Hallo und herzlich willkommen im Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich habe heute mal wieder die liebe Svetlana zu Gast. Wir wollen uns um unsere finanziellen To-Dos zum Jahresende kümmern. Haushaltsplanung, generell Budgettöpfe, Rebalancing, Freistellungsauftrag, also eine große Themenbreite mit allem, was du jetzt noch zum Jahresende, aber vielleicht auch dann zum Jahresstart so mitnehmen kannst aus finanzieller Sicht. Und deshalb freue ich mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen und schön, dass du heute hier bist, liebe Svetlana.
Ja, hi Alicia. Ich freue mich auch sehr. Schön, dass wir das zum Jahresende geschafft haben. Also von da hoffe ich sehr, dass ich was im Gepäck habe für dich. Wir können ja danach mal schauen.
Genau, wir wollen vielleicht wie viele andere das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Viele reflektieren das ja auch für sich persönlich, was so die eigenen Wachstumsziele vielleicht angeht und wollen sich auch gedanklich aufs neue Jahr vorbereiten. Wie kann man das denn jetzt mit Blick auf die Finanzen auch machen?
Also auch hier heißt es wirklich einfach, sich ein bisschen Zeit dafür nehmen, ja? Also und sich vielleicht so ein paar Fragen zu stellen. Zum einen, was habe ich gut gemacht? Auch in Sachen Finanzen, ja? So, wenn man sich eh schon so ein bisschen selbst reflektiert, ist das doch eine schöne Frage, die sich mit anschließen kann. Wofür kann ich aber auch dankbar sein, gerade bei meinen Finanzen? So, also auch alles, was ist gut gelungen, ne? Was lief wirklich gut? Und was habe ich auch gelernt? Was habe ich im letzten Jahr gelernt? Es gibt immer irgendwelche Erfahrungswerte, die wir so ein bisschen mitnehmen. Und genau diese Art der Fragen oder diese drei Fragen dienen wirklich dem Aufbau des eigenen Selbstwertgefühls. Denn dieses Vertrauen unterstützt einfach unsere eigenen Fähigkeiten dabei, besser an neue Herausforderungen zu gehen, die gerade im nächsten Jahr kommen. Und wir wissen es ja immer, es gibt ja immer irgendwelche Herausforderungen. Von da würde ich hier wirklich sagen, nimm dir ein bisschen Zeit und fang so ein bisschen damit dann an, einmal so ein bisschen deine Einnahmen und deine Ausgaben des vergangenen Jahres zu reflektieren. So. Da kann man zum einen immer einmal seine Budgets kontrollieren und eventuell die fürs neue Jahr anpassen. Ich selbst arbeite ja mit so einer kleinen Excel-Tabelle, wo ich alles so ein bisschen drin habe und die checke ich immer gegen. Und das mache ich halt auch zwischen den Jahren, ob hier noch alles passt. Weil manchmal ist es ja so, vielleicht sind bei den festen Ausgaben, die ich als Budget habe, ja ist irgendwas, hat sich irgendwie der Betrag verändert. Zum Beispiel, was ich gerade gesehen habe schon, obwohl ich noch nicht dabei bin, aber das werde ich eben anpassen, ist das Thema Essen gehen. Ne? Das ist zum Teil mittlerweile teurer und vielleicht passt da das eigene Budget nicht mehr. Und so gibt es ja verschiedene andere Punkte auch oder wo man auch gemerkt hat, hier brauche ich ein anderes Budget und woanders kann ich auch vielleicht ein bisschen was wegnehmen. Das hilft total, finde ich. Oder auch gerade in der Aufbauphase, wenn wir so in der Aufbausparphase, vielleicht seinen Sparbetrag immer um so einen kleinen Betrag erhöhen. Also so eine selbst auferlegte Dynamisierung dort reinzupacken, weil das ist so, so vergisst man sich selbst dabei nicht. Und wenn es 10 Euro sind, meistens ist es ja drin. So, das finde ich ist ganz, ganz schön, was man am Jahresende für sich selbst tun kann. Aber auch zum Beispiel für Immobilienbesitzerinnen nochmal zu schauen, ist vielleicht noch ein bisschen Geld übrig, kann ich noch eine Sondertilgung machen, so dass ich dann den Betrag für das jeweilige Jahr noch ausnutzen kann. So, das können so schöne Sachen sein. Das alles so, aber auch bei den Ausgaben zu schauen, passen manche Abos noch, ne? Oder gibt es ungenutzte Abos? Und im Zweifel kann es ja so sein, dass man sagt, ja, ich habe es ab und zu genutzt, aber wenn ich das dann einmal gezahlt hätte, wäre es vielleicht günstiger als das Abo. Das ist ja vielleicht auch ein schönes Learning, was man für sich daraus zieht und wo man dann ein Abo kündigen kann. Und aber auch so das Thema Ziele setzen, finde ich. Das ist so, Ziele setzen schon fürs neue Jahr. Ich finde, das braucht es immer. So, man hat doch irgendwelche Wünsche, Gedanken, so Vorstellungen, wie das neue Jahr laufen kann oder was man machen möchte. Und da braucht es ja manchmal auch ein bisschen Geld. Und deswegen lohnt es sich eben, wie gesagt, diese Sparraten anzupassen. Und ich finde dieses Thema, wenn man für sich selbst Bilanz zieht, das stärkt das Selbstbewusstsein und eignet sich eben sehr gut für die persönliche Entwicklung. Und ein Tipp noch übrigens, ich mache es immer schriftlich. Das würde ich auch jeder Person empfehlen, weil es ist einfach vom Effekt her wirkungsvoller.
Also zusätzlich zur Excel-Tabelle.
Ja, ich schreibe es mir auch nochmal auf, genau. Weil
einmal geschrieben ist schon halb im
Kopf.
Ja,
genau. Geschriebenes bleibt im Gedächtnis, wie wir mal so schön sagen. Und so ist es auch. Oder auch wenn man sich so ein paar Antworten auf die drei Fragen aufschreibt, in dem Moment werden die anders gespeichert. So. Und es hilft vielleicht noch ein Tick einfacher, die mal auch in Zukunft so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und darauf kannst du ja gut aufbauen. Also von da, ich finde immer, ein Jahr geht zu Ende, ein neues beginnt. Und ich finde, das darf man so ein bisschen würdigend abschließen. So, und auch mit geschriebenen Sachen. Und so geht man gestärkt und frisch ins Neue. Und das mache ich deswegen super gerne zum Jahresende. So, das ist für mich gar kein Stress.
Ich erinnere mich auch an die letzte Folge im letzten Jahr, die ich mit Jenny aufgenommen habe. Da haben wir auch so ein bisschen über das Finanzheldenjahr gesprochen und haben aber auch so ein bisschen die Community gefragt, wie sie das Jahr beenden. Und da war auch ein Tipp, das Glücksglas stetig zu füllen, also mit schönen Momenten aus dem Jahr. Das kann man natürlich auch aus finanzieller Perspektive machen, was du gesagt hast. Was lief gut? Worauf bin ich stolz? Welche Erfahrungen haben mich vielleicht jetzt positiv auch nochmal in meinem Spar- oder Investitionsverhalten verändert? Das vielleicht dann auch als Anreiz zu nehmen fürs nächste Jahr, sich so ein Glas, Glücksglas, Marmeladenglas, finanzielle Volksglas, wie auch immer man es nennen möchte, sich anzueignen und da über das Jahr hin mal so kleine Zettelchen zu schreiben, worauf man jetzt stolz war und sich dann jetzt zum Jahresende das nochmal angucken und dann all diese Momente irgendwie nochmal so ein bisschen nachfühlen und nacherleben. Ich glaube, das ist auch was Schönes.
Auf jeden Fall. Und es muss ja im Zweifel nicht nur finanziell sein. Ne? Ich finde, man kann das ja auch persönlich mischen. Ne?
Ja.
So. Manches braucht einen finanziellen Rahmen, anderes auch wiederum nicht. Aber es ist doch schön, wenn auch finanzielle Erfolge in diese gesamte persönliche Entwicklung Einfluss nehmen oder ne, so einen Bereich mit abdecken. Ne? Schöne Idee.
Kommen wir nochmal zu den Verträgen und Abos. Wie kann ich die up to date halten oder wo kann ich auch nachgucken, ob das alles noch passt? Was muss ich da beachten?
Ja, also hier heißt es, also bei Abos sowieso, im Zweifel ist es wahrscheinlich am einfachsten, man checkt dort mal seine einzelnen Kontoumsätze und schaut sich die an. Bei Verträgen, so gerade Versicherungen, wenn man die jetzt nicht digital irgendwie abgelegt hat, auf jeden Fall nochmal kurz dort reinschauen und auch vielleicht schauen, gibt es die günstiger, also wirklich nochmal so einen Versicherungscheck zu machen. Bei solchen Sachen ist es, finde ich, doch ein wichtiger Tipp. Und das Schöne ist ja, dass sich da die Welt so weit verändert hat, dass das ja heutzutage relativ einfach kündbar und neu abschließbar ist. Das ist jetzt nicht mehr so ein Riesengemose. Das ist recht schnell mit ein paar Klicks gemacht. Wir haben gute Unterstützung im Netz, ne, wo es Vergleiche gibt, wo man das machen kann, wie bei der Kfz-Versicherung. Da kann es aber genauso gut sein, dass es gut ist, wenn die immer der jeweilige, wenn die neue Beitragsrechnung reinfliegt, dass es dann direkt gemacht wird, dass man dann mal schaut, ist jetzt mein Anbieter noch der günstigste oder was ist mir in dem Fall wichtig? Und ja, dort wirklich nochmal sich hinterfragen und einfach auch darauf achten, welche Kündigungsfristen gibt es dort vielleicht auch. Und wenn das nicht gleich kündbar ist, sich die notieren, vielleicht schon gleich mal eine Erinnerung ins Handy setzen, so dass man dann weiß, alles klar, ich muss das dann zum März machen, damit eben Verträge rechtzeitig gekündigt werden und man, dass man nicht noch irgendwie wieder ein Jahr länger warten muss. Und wie ich schon sagte, auch bei Abos nutze ich die wirklich so. Mich haben Abos auch schon mal einfach nur ein Jahr begleitet. So.
Ja.
Und dann durften sie aber auch gehen, so, weil ich dann doch dachte, ach, ich nutze sie mehr, als ich sie wirklich genutzt habe. Und manchmal gibt es ja so Momente, dass man sich vorher für was entschlossen hat und dann aber auch feststellt, es ist doch nicht meins und ich nutze die Inhalte gar nicht für mich so. Dann ist es aber umso wichtiger, dass das erkannt wird, finde ich.
Okay. Und bei den Sparzielen, wie ist es da? Kann ich da auch irgendwo nochmal rückwirkend schauen? Was habe ich eingehalten? Habe ich dafür alles vorher schriftlich einmal fixiert haben müssen? Oder wie kann man da so ein bisschen das Zieltracking vornehmen?
Also auch bei den Sparzielen kann ich natürlich sagen, ich mache das in Gedankenarbeit und mache das alles in meinem Kopf. So, und vielleicht gibt es die eine oder andere, wo es auch funktioniert. An sich finde ich auch hier ist total gut, die schriftlich festzuhalten, um so einen Überblick zu haben. Ob nur eine Tabelle oder auch gerne mal ein Vision Board, weil wenn du es schriftlich festhältst, sind so die Fortschritte, die kann man sich so ein bisschen sichtbarer machen. Also ich mache jetzt auch nicht jährlich ein Vision Board, ja, weil gerade größere Ziele brauchen ja manchmal auch ihre Zeit, ne, bis man die erreicht hat. So, bloß, wo es mir dann hilft, wenn das Vision Board, das ich schaue, ist das wirklich noch mein langfristiges Ziel, ja, oder hat sich das vielleicht verändert? So. Und das finde ich ganz schön. Und ich finde, alles, was geschrieben ist, kann ich gut auf Aktualität für mich überprüfen. So. Und ich kann auch den Grad der Zielerreichung für mich abprüfen. Und den finde ich zum Beispiel ganz wichtig, weil das kann ja nochmal so ein Motivationsturbo sein, ne? Dass ich dann vielleicht gesagt habe, zum Beispiel ist ein Ziel vielleicht eine bestimmte Weiterbildung. Und ich habe in diesem Jahr gesagt, ich hätte gern 30% von dieser Weiterbildung möchte ich gerne angespart haben. So. Und wie schön ist es, wenn ich am Ende des Jahres merke, yes, ne, ich habe diese 30% erreicht. Das finde ich, motiviert mich nochmal total. Und das kann ich auch alles gedanklich durchspielen, aber das nochmal so fixiert zu sehen und vielleicht von diesem Ziel auch was abzustreichen oder wie auch immer, finde ich, das ist wirklich total schön. Das Thema Zwischenziele kann man also, finde ich, viel besser visualisieren. Und es ist auch in dem Fall einfacher zu sagen, vielleicht auch für sich nochmal regelmäßiger das zu überprüfen. Auch da, finde ich, lohnt es sich dann bei dem Thema Sparziele, wie halte ich mich da up to date, vielleicht auch sogar quartalsweise dort mal reinzuschauen und zu sagen, bin ich noch da, wo ich hin will, weil gerade nach dem ersten Quartal habe ich ja wirklich noch Zeit, vielleicht ein bisschen was nachzusteuern. Das finde ich ist auch ganz sinnvoll. Ja, und du hattest ja auch noch das Thema schriftliche Form. Ich sagte ja, ich finde es einfach, klar, leicht kontrollierbar. Und ich finde, wenn man es aufschreibt, beschummelt man sich nicht so selbst, ja. Außerdem merkt man, ob diese Zahl mit einem ein bisschen so in Verbindung tritt. Ich glaube, das merkt jede Person bei diesen geschriebenen Sachen.
Und dann kommen die Budgettöpfe wieder ins Spiel, wenn man merkt, ah ja, habe ich geschafft, die Challenge zu setzen fürs nächste Jahr, vielleicht die Sparquote dann mal ein bisschen zu erhöhen. Du hast gesagt, auch wenn es nur 10 Euro sind. Und dann hat man vielleicht dann schon ein paar Prozentpunkte mehr im nächsten Jahr. Und wenn man aber auch gemerkt hat, okay, ich habe die 30% nicht erreicht, dann woran hat es gelegen, da mal zu gucken, an welcher Stelle war vielleicht der Budgettopf zu eng oder andere zu groß? Wie kann ich da nochmal mich fürs neue Jahr dann besser aufstellen?
Sehr schön, genau so.
Dann kommen wir nochmal zu weiteren finanziellen To-Dos. Ich habe jetzt so im Hinterkopf das Thema Rebalancing, gerade für alle, die ihre Geldanlage diversifiziert haben, vielleicht auch verschiedene Anlagen haben. Ich habe da eine ausführliche Podcast-Folge mit Jessica Schwarzer gemacht, 240, die verlinken wir auch in den Shownotes. Aber hier nochmal gerne mit dir auch die wichtigsten Punkte nochmal zusammengefasst. Was brauche ich beim Rebalancing? Wie gehe ich vor? Wie kann ich meine Geldanlage wieder ins Gleichgewicht bringen?
Ja, gern. Also erstmal Ziel ist ja, dein Portfolio wieder ins Gleichgewicht zu bringen, genau, um einfach dein Risiko zu managen. Und hier heißt es, überprüfe wirklich deine Anlagen und gleiche dein Depot gegebenenfalls an deine ursprüngliche Gewichtung an. Weil dafür gibt's verschiedene Modelle und ganz wichtig, hier kommt deine Anlagestrategie heraus. Ja, die muss wieder ausgepackt werden. Also es hat ja schon Grund, dass wir immer davon reden, dass es die braucht. Weil die ist natürlich Grundlage für das Rebalancing.
Und die ist am besten ja auch schriftlich festgehalten im Börsentagebuch.
Ganz genau. So auch da, also so beschummelt man sich einfach nicht. Weil natürlich kann das Depot ein bisschen anders gewichtet sein. Aber wenn ich für mich vorher identifiziert habe, warum ich bestimmte Wertpapiere, die ich da drin habe, in welcher Gewichtung auch immer drin haben möchte, hat es ja einen Grund. So. Und dann gibt es so zwei Möglichkeiten, wie du das machst. Und zwar kannst du einmal eben durch Käufe oder auch durch Verkäufe die Balance wiederherstellen. So. Und nehmen wir mal an, du hast für dich gesagt, in deinem Depot soll es eine 20%iger Anteil von deinen Aktien, vielleicht in Form von ETFs, die sollen in Schwellenländer investiert sein. So. Und dann stellst du halt am Jahresende fest, oh, bei mir ist der Anteil, Schwellenländer sind gut gelaufen dieses Jahr, 27%. So. Dann macht es natürlich irgendwie in dem Fall Sinn zu sagen, ich gleiche das wieder an, weil du möchtest ja diesen Part nicht übergewichten. Also heißt es, für 7% kannst du dann in dem Fall Anteile deines ETFs verkaufen, sodass du es machst. Oder eben der zweite Weg, wenn du noch Liquidität hast, kannst du natürlich auch von den anderen ETFs, die nicht in Schwellenländern liegen, einfach was dazu kaufen, sodass du dann diese Gewichtung wiederherstellst. Und das sind diese beiden Methoden. Das ist eigentlich relativ simpel so und dann kannst du es für dich wirklich ganz gut ausgleichen. Und als dritter Punkt wäre da dann auch nochmal zu schauen, vielleicht macht es auch Sinn, nochmal die Sparpläne anzupassen, ne? Vielleicht betraglich oder wenn die doch noch nicht ganz gut deine Strategie umsetzen. Es kann ja auch mal ein Gedankenfehler beim Aufsetzen sein, dass das vielleicht angepasst wird. Aber dafür ist das Rebalancing da und es ist wirklich wichtig und es geht in Summe eigentlich relativ schnell.
Bei den Sparplänen, die ich anpasse, einerseits natürlich, wenn sich meine Sparrate erhöht, also wenn ich da jetzt mir die Challenge gesetzt habe, das zu machen. Und andererseits hast du gesagt, wenn ich merke, dass meine Aufteilung so nicht funktioniert, dass meine Strategie am Ende passt. Wie kann ich denn aber da, also da muss ich ja im Prinzip wissen, wie die Rendite der einzelnen Produkte verläuft, oder? Um das dann nicht 80-20 beispielsweise aufzuteilen.
Ja, also da kannst du natürlich, das kannst du vorher ja nicht so ganz genau rausfinden, weil das muss man auch sagen, wir haben ja mal gesagt, es gibt ja nicht fest, ich habe jedes Jahr die Rendite von 7% in meinen Anlagen, genau dadurch passiert sowas ja.
Ja.
Und da nimmst du dir aber einfach den Kurswert, ne? Du setzt es halt ins Verhältnis von deinen jeweiligen Positionen und schaust halt nach, wie hoch ist prozentual der Anteil. Manche Broker unterstützen dich auch schon dabei. Die haben eine Funktion drin, dass du es automatisch auswerten kannst, ne? Wie hoch ist dein prozentualer Anteil von bestimmten Aktienbereichen in deinem Depot. Aber das bedeutet einfach ein bisschen rechnen kurz. Und das macht es ja auch gut, weil du bist gezwungen, dich mit deinen Inhalten in deinem Depot auseinanderzusetzen und weißt es somit ganz genau. Du weißt ganz genau, was du dort drin hast. Und du weißt im Endeffekt auch, was war dein Top-Performer, ja, so, und was lief in diesem Jahr vielleicht einfach nicht so gut. So, irgendwie hat es ja dann auch ein bisschen was damit zu tun. Ja, dann lernst du es aus eigener Erfahrung.
Absolut. Also erstes To-Do, Rebalancing dann auch nochmal. Ja. Zweites To-Do, Freistellungsauftrag. Da hast du letztes Jahr mit Jenny auch in einer Podcast-Folge zugesprochen. 239 war das. Wir haben aber immer wieder Fragen dazu und wir wollen ja auch in diesem Jahr nochmal alle dazu abholen. Deswegen habe ich jetzt nochmal so ein paar Detailfragen. Wer aber da nochmal tiefer einsteigen möchte, kann sich die Podcast-Folge nur zu diesem Thema nochmal anhören. Aber hier nochmal so ein bisschen die Facts. Wie hoch ist mein Steuerfreibetrag?
Ja, also der Freistellungsauftrag, auch Sparerpauschbetrag genannt, wo es nur damit nochmal, es ist in dem Fall das Gleiche, für ledige 1.000 Euro, für Verheiratete 2.000, also pro Person 1.000. Und pro Person heißt auch mit Geburt an oder ab Geburt an, auch für jedes Kind hast du 1.000.
Okay, wenn ich diese 1.000 Euro jetzt freistellen möchte, muss ich einen Freistellungsauftrag bei meiner Bank, bei meinem Broker einrichten? Wie finde ich denn heraus, ob ich vielleicht schon mal einen gestellt habe oder auch nicht?
Richtig, du stellst ihn selbst. Das macht, wenn du es nicht machst, macht es keine Person. Dann lässt du ihn im Zweifel verfallen. So, und du kannst es oft sehen, ich sage jetzt mal im persönlichen Bereich. Alle Banken haben ja mittlerweile einen Online-Bereich. Und dort siehst du, gibt es entweder den Menüpunkt Steuern. Da kannst du mal so raufklicken. Und da wird dann dein erteilter Freistellungsauftrag angezeigt. Und es wird auch gleich mit angezeigt, wie hoch ist der ausgeschöpft bisher. Also dein genutzter Freistellungsauftrag wird auch mit angezeigt. So. Oder eben auch, ein Tipp wäre auch, wenn es bei dir nicht ganz so einfach wäre, auf jedem Kontoauszug oder Finanzreport steht entweder oben oder unten, steht auch immer noch der Freistellungsauftrag mit drauf. So, dass da nochmal geschaut wird. Und deswegen, das heißt, du musst es für dich einmal dort raussuchen. Und auch das Thema, hast du es vergessen? Auch das kann ja mal vorkommen, wenn wir jetzt feststellen, am 25.12. machst du das und du siehst, Mist, ich habe keinen gestellt, dann ist es zwar ein bisschen ärgerlich, aber du kannst die Erträge immer noch in deiner Steuererklärung angeben und dir darüber sonst die Kapitalerträge zurückholen für einen Wert von 1.000 Euro. Also es ist nicht weg, bedarf halt nur einen kleinen anderen Aufwand von dir.
Gibt es denn eine Frist, um den Freistellungsauftrag für dieses Jahr auch noch zu stellen?
Ja, ist immer der 15.12. So, danach haben wirklich die Banken auch noch Zeit, die Jahresendverarbeitung sozusagen zu machen. Und danach nehmen die auch nichts mehr an. Weil, was das vielleicht noch so als kleiner Verständnispunkt dazu, wenn du den Freistellungsauftrag einreichst und du hattest vorher noch keinen, dann erfolgt in dem Moment bei der Bank eine komplette Rückrechnung aller Erträge aus dem gesamten Steuerjahr. So. Mhm. Und das hat ja Buchung zufolge, Abrechnung zufolge. Und deswegen gibt es diese Frist, 15.12. Danach kannst du fürs nächste Jahr eingeben, aber nicht mehr fürs zurückliegende und müsstest sonst das über die Steuererklärung machen.
Okay, jetzt habe ich vielleicht verschiedene Konten, verschiedene Produkte. Ich habe auch noch ein Depot. Gibt es eine Übersicht, wo ich einmal sehe, wo ich wie viel Freistellungsauftrag eingerichtet habe, oder gibt's das nicht? Wie kann man das im Blick behalten?
Ja, schöne Frage. Die gibt's leider nicht. Das ist wirklich, das musst du dir wirklich von deinen einzelnen Banken raussuchen. Das wünschen sich viele. Vielleicht gibt es so eine Verknüpfung auch mal. Aber bisher ist es so, dass du einmal kurz bei den Instituten, wo du Konten hast, dass du das einmal dir aufschreibst. Und es ist auch keine Lösung zu sagen, es ist eigentlich egal und ich stelle überall die 1.000 Euro. Ich habe jetzt 3 Banken und stelle mal 3.000 Euro. Das geht natürlich nicht, weil wenn du die ausschöpfst, ist so, kann das schon sehr schnell als Steuerhinterziehung gewertet werden. Also von da, das fällt auch auf, weil die Beträge werden gemeldet. Und von da ist das ist einmal ein bisschen Arbeit, das zu machen. Bloß damit du es nicht jedes Jahr neu machen musst, kannst du ihn ja auch immer bis auf weitere stellen. Und dann weißt du, bei Bank 1 habe ich 300, bei Bank 2 habe ich 400 und bei Bank 3 habe ich nochmal irgendwie in dem Fall 300.
Und wenn ich aber 300, 400 und 300 stelle, die aber nicht ausnutze, dann passiert auch nichts.
Dann passiert in dem Fall auch nichts, nein. Also alles, was du da drunter bleibst, ist kein Problem, so. Bloß wenn du, also, wenn du zu wenig stellst, ist das jetzt nicht schlimm. Wen wundert's, ne? So. aber wenn du halt zu viel stellst und den dann ausschöpft, da würdest eine Finanzabmeldung geben und die kommen dann auch auf dich zu. Mhm.
Okay. Bei welchen Finanzprodukten muss ich denn Freistellungsauftrag, oder was heißt muss? Müssen wir ja gar nichts. Aber wo kann es Sinn machen, einen zu stellen?
Im Endeffekt immer bei allen Anlagen, wo du Zinsen, Dividende, also überhaupt Kapitalerträge erhältst, ja. Und dabei nochmal ganz wichtig sind, Kapitalerträge sind eben jetzt nicht nur Zinsen oder Dividenden, also Zinsen vom Tagesgeldkonto zum Beispiel, oder Dividenden aus deinen Aktienanlagen, sondern es sind unter Kapitalerträge fallen auch Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren. So. Also alle Kursgewinne, die du machst, zählt auch zu den Kapitalerträgen. Und also angenommen, du verkaufst irgendwie Beispiel Aktien mit Gewinn und hast noch einen ungenutzten Freistellungsauftrag von 400 Euro und dein Gewinn sind in dem Fall 500 Euro, dann werden 400 Euro von dem Gewinn freigestellt und du zahlst darauf keine Steuern. Das ist ähnlich auch, was bei vielen auch aufkommt, wenn die zum Beispiel einen thesaurierenden ETF in ihrem Depot haben, so, und der hat 2024 jetzt Gewinne gemacht, so. Da musst du auch darauf Steuern zahlen, auf diese Gewinne, obwohl du jetzt gar keine Gutschrift auf deinem Konto bekommst. Bei Zinsen bekommst du ja eine Gutschrift und siehst du das, aber bei den thesaurierenden Erträgen vom ETF, weil die ja gleich wieder ins Fondsvolumen geht, hast du keine Gutschrift. Trotzdem wird als Grundlage die sogenannte Vorabpauschale, so nennt die sich, zugrunde gelegt und es werden dir einfach sonst Steuern von deinem Konto abgebucht. Hast du aber also einen Freistellungsauftrag, ist bei der Abbuchung, das erfolgt immer Anfang 2025, im Folgejahr also, würdest du eben keine Steuerzahlung auf dem Konto haben, sondern es geht zulasten des Freistellungsauftrags. Und dessen sind sich viele ETF-Besitzerinnen gar nicht bewusst. Ne, weil keine Zahlung, keine betragliche Zahlung einhergeht. So. Und deswegen kann man sich merken, Zinsen, Tagesgeldkonto, Dividenden, Gewinne und auch Erträge aus thesaurierenden Fonds.
Okay, aber nochmal zum Verständnis. Auch wenn ich ein thesaurierendes Produkt habe, muss ich die Anteile oder beziehungsweise die Höhe von den Kursgewinnen verkaufen, damit ich auch den Freistellungsauftrag richtig nutzen kann.
Also, du musst nicht.
Wenn ich ein Geld machen möchte.
Du könntest. Also, es gibt, genau, es gibt dieses eine kleine wo man mal sagt, das ist nochmal so das Steuersparmodell, wie man, oder Steueroptimierungsmodell, so ist, glaube ich, ja, haben wir es richtig ausgedrückt. Also, wenn du deinen ETF hast, so, und du würdest den hast du 15 Jahre und verkaufst den am Ende der 15 Jahre, zahlst du auf all die Gewinne, die du damit hast, Steuern. Und würden die gegen deine 1.000 Euro Freistellungsauftrag laufen. So, aber im Zweifel ist es wahrscheinlich mehr als 1.000 Euro. So. Und die würdest du dann versteuern. Wenn du dagegen aber, und das ist dieses Steueroptimierungstrick, sagst, du würdest das jährlich einmal machen, könntest du optimal Steuern sparen. Was bedeutet das? Du guckst am Ende des Jahres drauf und schaust, habe ich noch einen ungenutzten Freistellungsauftrag, so wie du es eben sagtest. So. Wenn ja, wenn da noch Potenzial ist, dann kann es sinnvoll sein oder ist es sehr sinnvoll, ein paar Anteile von den Fonds, die du hast, die gerade aktuell schon im Plus sind, zu verkaufen. Und zwar so viele, dass du eben genau den Gewinn, dass du mit dem Gewinn, du hast noch 400 Euro offen und 400 Euro Gewinn wären bei den 100 Anteilen auch so, dass du es so verkaufst, dass diese 400 Euro Gewinn zulasten eines Freistellungsauftrags gehen. Und was machst du danach? Du möchtest ja die Anteile wieder in deinem Depot haben. Du möchtest dein Depot ja nicht reduzieren. Du kaufst also dann danach die Anteile einfach wieder nach. Also angenommen, hast 10 Anteile verkauft, kaufst du danach wieder 10 Anteile. Du zahlst zwar eine Provision für den Kauf und den Verkauf, aber in Summe ist die ja nicht so hoch wie die Steuerersparnis. Also wir machen das ja immer ganz kostengünstig, da wir sind ja preissensibel bei unseren Depots. Und von da ist die Provisionszahlung immer noch günstiger als die Steuersparnis. Machen wir mal ein kleines Rechenbeispiel dazu. Du bist 30 Jahre alt und nutzt jedes Jahr deinen Freistellungsauftrag in Höhe von 1.000 Euro für die Realisierung nur von Gewinnen. So, bis zu einem Renteneintritt von 67 sind es dann in Summe 37.000 Euro, die du nur durch den Freistellungsauftrag, ja, nicht mehr versteuern musst. So. Und bei 37.000 Euro Gewinn bedeutet das schon eine Steuerlast von knapp 10.000 Euro. Also 9.200 Euro würdest du nicht an Steuern zahlen, wenn du jedes Jahr deinen Freistellungsauftrag mit 1.000 Euro für das Thema Gewinnmitnahme mitnutzt. Und das ist das Wichtige, dass man das für sich einmal versteht, dass man zwischendurch eben mit Gewinn verkauft, gleich wieder nachkauft, ja, und dann zwar Provision zahlt, aber in Summe trotzdem viel mehr Steuern spart über die einzelnen Jahre.
Okay, verstanden. Jetzt nochmal so ein kleiner Check-up zum Ende. Angenommen, ich habe auf meinem Tagesgeldkonto meinen Notgroschen und ich spare da auch für meine kurzfristigen Ziele. Wo prüfe ich die Verzinsung, ob ich Zinsen wirklich bekommen habe und wie hoch muss ich dann auch den Freistellungsauftrag stellen? Muss man da ein bisschen Puffer einplanen oder
nicht? Also beim Tagesgeldkonto vielleicht in dem Fall schon. Also wo prüfst du es erstmal? Fangen wir mal damit an. An sich siehst du diese Details zur Verzinsung immer auch im persönlichen Bereich. Wenn du dort deine Übersicht deines Kontos hast, sollte dort immer auch mitstehen, aus Transparenzgründen, wie hoch die aktuelle Verzinsung ist. Wenn es dort nicht steht, nimm dir den letzten Finanzreport oder Kontoauszug und da steht der Zinssatz immer hinten drauf. Weil meistens gerade die Zinsen auf den Tagesgeldkonten werden ja oft quartalsweise abgerechnet. So, das macht erst einmal viel Sinn. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Höhe deines Freistellungsauftrags zu sprechen kommen, hier können wir ja mal so eine Rechnung machen. Also angenommen, du hast einen Zinssatz von 2% so und hast 10.000 Euro und bekommst das gesamte Jahr 2% Zinsen. So ist die Rechnung immer Kapital mal Zinssatz durch 100. Ja, also 10.000 mal 2% durch 100. Würdest du 200 Euro Zinsen bekommen? Bräuchte es also einen Freistellungsauftrag von 200 Euro im Jahr. Weil aber auf den Tagesgeldkonten es variable Zinssätze sind, keine Festzinssätze, würde ich immer so ein bisschen gucken. Wenn wir gerade in einer Phase sind, wo es eher Zinserhöhungen gibt, brauchst du natürlich ein bisschen mehr Freistellungsauftrag, weil vielleicht kriegst du 2,5. Wenn es gerade eine Phase gibt in dem Jahr, wo sich die Zinsen ein bisschen reduzieren, dann brauchst du natürlich ein bisschen weniger vom Freistellungsauftrag. Auch hier heißt es immer mal, seine Konditionen im Blick zu behalten. Du kannst den Freistellungsauftrag aber jährlich hoch und runter setzen. Das ist sonst bis zum 15.12. ist das wurscht. Also das kannst du halt immer für dich sehr flexibel handhaben.
Okay. Und gleich ist dann wahrscheinlich auch im Depot, wenn wir da beispielsweise auch die 10.000 Euro haben, im Portfolio, wo prüfe ich, wie hoch meine Rendite dann wirklich war, Beispiel thesaurierender ETF oder auch mehrere ETFs. Mein Portfolio ist ja das Jahr über immer gewachsen, wenn ich einen Sparplan habe. Wie kann ich das so ein bisschen auseinander dividieren?
Ja, das ist ein ganz bisschen komplizierter, aber auch nicht so doll. Also, du siehst erst einmal in der Übersicht, denn an deinem Depot hast du immer den Kaufwert und den aktuellen Kurswert. So, das sind erstmal die beiden Sachen, die du machst. Und hier wird dir auch in der Regel schon angezeigt, wie hoch ist überhaupt deine Rendite. Na, und diese Transparenz gibt dir eigentlich jeder Broker. Und da sollte man mal reinschauen. Das wird entweder in einer absoluten Zahl oder auch in einer Prozentzahl angegeben. Was hier aber wichtig ist, das ist deine Gesamtrendite, ne, für deine Gesamtanlage. Wenn du das jetzt nur für das Jahr für dich ausrechnen möchtest, dann kannst du es in dem Fall einfach mal so machen. Nimmst dir den Kurs zum Ende des Jahres 2023, steht dir in deinen Finanzreporten. Ja, so, nehmen wir mal an, da hattest du 10.000 Euro. Und dann hast du über das gesamte Jahr 24.000 Euro eingezahlt. So. Und dein aktueller Depotwert steht aber bei 12.000 Euro. Dann ist es recht einfach. Dann nimmst du den aktuellen Depotwert, die 12.000 Euro, ziehst davon die 1.000 Euro ab, macht 11.000 Euro und ziehst nochmal den Betrag vom Ende des Vorjahres ab, also die 10.000. Was bleiben dir? 1.000 Euro. Und dann kannst du also sehen, 10.000 durch 1.000 sind 10% Rendite. Ja, so kann man sich das ein bisschen herleiten, wenigstens grob überschlagen, wenn man das genau für sich haben möchte. An sich weist aber auch jeder Fonds seine Jahresrendite aus. Da kannst du auch nochmal reinschauen in den Endjahresbericht.
Und diese Endjahresberichte gibt's auch schon zum 15.12.?
Nee, die gibt's immer dann. Zum 15.12. gibt es die dann noch nicht. Die gibt's meistens immer erst später, im ersten Quartal des Folgejahres. Ne? Bloß wenn du es nur für dich wissen willst, wie war genau die Rendite von diesem Fonds in diesem Jahr.
Okay. Jetzt hast du am Anfang gesagt, wir haben alle 1.000 Euro oder eben auch 2.000 Euro bei Verheirateten. Auch die Kinder haben seit Geburt einen Wert über 1.000 Euro. Was gibt es denn vielleicht für Eltern zu beachten, wenn auf separaten Konten für Kinder gespart wird oder auch schon in Depots investiert wird? Wie muss man da vielleicht nochmal vorgehen?
Also da hat in dem Fall ähnlich wie für euch selbst immer auch. Also für die Kinder, wenn ihr da ein Konto eröffnet, gleich einen Freistellungsauftrag mit erteilen. So, weil das lohnt sich für alle Sparkonten, für alle Depots, immer gleich beim Sparplan mit eröffnen oder mit anlegen. So, wenn du nur ein leeres Depot hast, brauchst du natürlich keinen Freistellungsauftrag, aber das ist ja meistens nicht Zielsetzung. Und dann auch gerne den bis auf weitere stellen, sodass du den nicht immer jährlich neu einstellen musst. Dann wird es automatisch immer verlängert und du musst dich nicht mehr drum kümmern. Dann wird da jedes Jahr sozusagen aktiv gestellt.
Was gibt's denn vielleicht noch so an Optionen, um jetzt für die Kinder dann noch die Steuerlast ein bisschen zu senken?
Da gibt es noch eine Möglichkeit und das nennt sich sozusagen die NV-Bescheinigung. Das ist die Nichtveranlagungsbescheinigung. So. Und mit dieser Bescheinigung können auch höhere Summen als die 1.000 Euro, zum Beispiel 2.000 Euro an Erträgen freigestellt werden. So. Und es müssen eben trotzdem keine Steuern bezahlt werden. Diese Bescheinigung stellt dich also von der Abgeltungssteuer frei. Und ja, für wen kannst du die so ausstellen? Also Voraussetzung ist immer, dass Personen mit ihrem jeweils zu versteuernden Einkommen unter diesem Grundfreibetrag jährlich liegen. Der liegt aktuell bei 11.600 für ledige. So, und dann kannst du eine Nichtveranlagungsbescheinigung bei deinem Finanzamt dir ausstellen lassen. Die legst du dann bei den einzelnen Banken vor. Für jede Bank brauchst du eine eigene Nichtveranlagungsbescheinigung und die befreien dich dann von der Kapitalertragsteuer. Sie lohnt sich also für alle Menschen mit sehr geringen Einkünften. Das sind so Rentner, Studierende und eben auch Kinder. Ja, sonst haben die ja in der Regel keine Einkünfte. Und die bekommst du dann für 3 Jahre, so ein zweiseitiger Antrag, der ist relativ schnell befüllt. Aber das kann nochmal interessant sein für Depots von Kindern, wenn da eben vielleicht ein bisschen höhere Summen drauf liegen.
Okay, verstanden. Also nicht nur für die Kinder, habe ich die Frage falsch gestellt. Also da nochmal genau hingucken.
Also auch für alle Studis hier so.
Ja, absolut. Bei welcher monatlichen Sparsumme kann man denn darüber nachdenken? Gibt es da so eine Art Faustformel oder ist das ganz individuell?
Ja, es hängt natürlich immer sehr stark von der Rendite ab. So wirklich eine Faustformel gibt es in dem Fall ja nicht. Ne? Wir hatten ja das Beispiel mit diesen 10.000 Euro und dieser Rendite von 10%. Und da siehst du ja schon, dann hast du diese 1000 Euro Freistellungsauftrag ja erreicht. So. Und wenn du vielleicht aber eine geringere Rendite hast, nur von 6%, so, dann könntest du natürlich ein höheres Depot als 10.000 haben. Ja. So. Danach richtet sich das so ein bisschen. Also, so ein bisschen ist das Rendite abhängig, aber vielleicht hilft einem das so grob als Pauschalbeträge, was man für sich sagen kann. Und auch nur dann, wichtig ist, nur dann kannst du das Depot ansetzen, wenn du auch wirklich dieses Thema der Verkäufe der Gewinne machst. Ansonsten ist der Depotwert für den Freistellungsauftrag vollkommen egal. Ja, weil der wird ja nicht daran geknüpft. So, also hier ist wirklich die Rendite entscheidend und somit auch dein Verhalten. Und wenn du eher nur auf ein Tagesgeldkonto für dein Kind oder überhaupt so für dich sparst mit einer geringeren Rendite, brauchst du natürlich auch einen wesentlich höheren Wert, um 1000 Euro auszuschöpfen. Ja. Weil die meisten geben da vielleicht jetzt noch, wenn überhaupt 2% drauf, was brauchst du denn? Ich glaube, dann brauchst du fast 50.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, glaube ich, um die 1000 Euro auszuschöpfen fürs gesamte Jahr.
Okay, gut, dann haben wir jetzt also so ein paar Rechenaufgaben schon mal mit an die Hand bekommen, also Rebalancing, Freistellungsauftrag, da mal genau gucken, aber auch was wir am Anfang besprochen haben, Stichwort Haushaltsplanung, ist da noch alles korrekt, passen meine Budgettöpfe fürs nächste Jahr, wie sieht's mit Verträgen, mit ungenutzten Abos aus, welche Challenge kann ich mir selbst stecken, um A, meine Ziele zu erreichen und B, auch meine Sparrate dementsprechend zu erhöhen, was gibt es jetzt noch abschließend, vielleicht für weitere To-Dos oder was wir sonst noch finanziell zum Jahresende optimieren können?
Hier würde ich mal so 3-4 Sachen mitbringen. Zum einen ist es, finde ich, was wichtig ist, ist es sowas wie kleine Schulden loswerden, so nenne ich das mal. Hast du vielleicht hier noch eine offene Rechnung bei Klarna oder bei oder im Freundeskreis oder wie auch immer? Ich würde die Schulden nicht mit ins neue Jahr nehmen. Ich finde, es macht ein befreites und aufgeräumtes Gefühl, wenn man das so noch einmal am Jahresende bezahlt hat. So. Aber vielleicht auch für die Altersvorsorge, vielleicht gibt's da noch die Möglichkeit, durch zusätzliche Einzahlung von Steuervorteilen zu profitieren, wie zum Beispiel Riester. Also angenommen, du hast Beiträge eingezahlt, um die volle Förderung zu erhalten, hast viele Kinder. Kann das ein Thema sein? Aber auch das Thema Steuererklärung, hast du die schon gemacht für das Jahr? Das geht ja relativ schnell, da haben ja ganz viele, die meisten bekommen ja immer so um die 1.000, 1.500 Euro schon im Schnitt zurück. So, und vielleicht gibt es ja auch noch Ausgaben, die du absetzen kannst. So, aber auch als Punkt, vielleicht möchtest du ja noch eine kleine Spende abgeben für einen guten Zweck. So, und auch dies ja steuerlich für dich absetzbar und da hilfst du noch ein bisschen was Gutes zu tun, ist zum Jahresende auch oft noch ein Thema. Hier nur wichtig, Spendenquittung aufbewahren, weil auch die kannst du von der Steuer absetzen.
Auch da haben wir noch mal eine ganz gesonderte Podcast-Folge mit effektiv Spenden, habe ich dazu gesprochen. Also wie man das Beste aus seinem Geld rausholen kann und auch die Spenden möglichst effektiv dann zu gestalten. Also wer da noch mal reinhören möchte, verlinke ich ebenfalls in den Shownotes. Und dann haben wir, glaube ich, jetzt alles an To-Dos oder vielleicht auch kleinen Hinweisen. Wir haben einen Einblick bekommen, wie Svetlana sich das so alles aufbereitet und dann auch mitnimmt. Also Stichwort digital und aber auch dann nochmal analog geschrieben, dass man es besser verinnerlichen kann. Und da die Einladung, das gerne für sich dann auch zu etablieren, eigene Varianten draus zu machen, ein Vision Board vielleicht zu erstellen. Also waren ja ganz viele kleine Tipps und Tricks mit dabei. Wir freuen uns über Feedback und auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an andere, dass wir noch mehr über Geld sprechen können und noch mehr Frauen erreichen. Und ja, damit vielen Dank, Svetlana. Wenn du noch ein Abschlusswort hast, dann sage ich erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen lieben Dank, Alicia. Ja, ich glaube, es war ein schöner Rundumschlag. Also von da sage ich nur alle Frauen da draußen, schaut nach eurem Freistellungsauftrag. Ich weiß, für viele ist das neu, aber probiert es mal mit der Gewinnmitnahme. Das ist wirklich eine schöne Steueroptimierung. Also und wenn ihr da sonst noch Fragen habt, stellt sie uns immer gerne. Und ich sage, viel Spaß beim Optimieren, beim Auseinandersetzen und es kann ein schöner Moment sein.